Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Güte, für deine Liebe, für dein Erbarmen. Danke, dass du uns gekrönt hast mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, wir sind wirklich gekrönte Leute. Wir ehren dich und wir segnen dich, Herr. Danke. Wir ehren und segnen dich und du segnest und ehrst uns, Herr. Gepriesen bist du. Danke, Herr. Wir beten für all die Menschen, mit denen wir jede Woche auf den Straßen sprechen und ihnen dein Königreich nahebringen. Wir beten, Herr, dass sie dich kennenlernen. Wir danken dir, Vater, dass du sie zu Jesus ziehst. Wir beten, Jesus, wenn sie mit dir konfrontiert werden, dass sie dich aufnehmen und dass sie so dann den Zugang zum Vater bekommen. Du bist die Tür zum Vater. Du sagst, niemand kommt zum Vater als durch mich. Und so, Vater, hast du es gesetzt, dass es eine zuverlässige, verlässliche Tür gibt, dass Menschen nicht 1000 Türen ausprobieren müssen, um irgendwie in Kontakt mit dir zu kommen, in Kontakt mit dem Himmel zu kommen. Denn du hast ganz groß eine Tür geöffnet und drüber geschrieben, der Weg zu Gott, Jesus Christus, die Tür, der Weg zu Gott. Danke. Wir beten, Herr, dass diese Offenbarung hineinkommt in diese Stadt und in unser Land und Menschen erkennen, dass es nur einen Mittler gibt zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Jesus Christus. Wir lieben dich und wir ehren dich, Herr. Halleluja. Amen. Ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Wir haben ja diese Predigt, glaube ich, das war genau heute vor 2 Wochen gehabt, die Tür zu Gott. Leider sind da Nebengeräusche im Internet. Ich entschuldige mich für alle, die ihr im Internet auch die Predigten downloadet oder anhört direkt. Wir haben das an dem Sonntag irgendwie nicht hingekriegt, dass die Predigt ohne diese Nebengeräusche rüberkam. Aber vielleicht muss ich sie ganz einfach nochmal halten und dann kommt sie sauber rüber. Aber ich habe reingehört, man kann es gut verstehen und vernehmen und gebt sie weiter an Menschen, die Gott suchen und Jesus noch nicht kennen, die Gott noch nicht kennen und sie werden wirklich zu Gott finden. Okay, wir grüßen alle, die im Internet sind, heißen euch willkommen, mit uns zu sein und sei einfach so heute dabei, während du diese Botschaft hörst, als wärst du live dabei. Ich wünsche dir natürlich, dass du eine Gemeinde findest in deinem Umfeld und in eine Gemeinde gehst, denn wir sind berufen, Gemeinschaft zu haben mit anderen Gläubigen. Gott hat keinen Christen zum Single-Dasein berufen. Wir sind alle dazu berufen, irgendwo in einer Gemeinde zu Hause zu sein. Amen. Seht ihr das auch so? Ihr im Internet, sag mal Amen. Ihr wart jetzt gar nicht im Internet. Die im Internet sollten das. Okay. Okay. Ja, schön. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ich habe mir erst gar nicht umgeschaut. Wer ist das allererste Mal bei uns? Das allererste Mal. Aha. Okay. Allererste Mal. Ich frage mich, was macht ihr, was habt ihr die ganzen vergangenen Jahre gemacht? Nein, okay, manche, da sind Besucher und so weiter. Nein, nein, okay. Seid ganz herzlich willkommen. Ihr seid eher auch das erste Mal hier? Auch das erste Mal hier. Okay. Ist gar nicht so. Rüsselsheim, Rüdesheim. Rüsselsheim, genau. Meine Frau und ich waren euch in Rüdesheim. Ja. Rüsselsheim. Wer ist bei euch Pastor? Ach, der Andreas, genau. Okay, sagt dem lieben Gruß. Okay. Schön. Okay. Es gab mal einen Mann, der hat ein Unternehmen gegründet. Und er war ein sehr erfolgreicher Unternehmer und hat eine wunderbare Frau gehabt. Mit dieser Frau bekam er 2 Söhne. Und diese beiden Söhne waren so der ganze Stolz von ihrem Papa. Und dieser Unternehmer sagte, alles, was ich tue, alles, was ich mache, auch was ich so investiere, es ist vor allem für meine Söhne. Ich möchte, dass es meinen Söhnen gut geht. Und da habe ich so gedacht dabei, wie oft man diesen Spruch oder diese Aussage hört von Eltern, Vätern, Müttern, Eltern, die sagen, meine Kinder sollen es mal besser haben als ich. Meine Kinder, die sollen es einfach mal besser haben. Hast du es schon mal gehört? Also unsere Kinder sollen es besser haben. Gerade die Nachkriegsgeneration, die da so aufstand oder die es überlebt hatte. Und sie anfingen wieder unser Land aufzubauen. Sie hatten einen Wunsch. Unsere Kinder sollen es mal besser haben. Und irgendwie, ich könnte mir vorstellen, egal in welcher Gesellschaftsschicht ein Mensch lebt, ob er nun im normalen Leben steht oder Unternehmer ist, aber jeder hat, egal wo er steht, immer den Wunsch, ich will, dass die, die nach mir kommen, die sollen es mal besser haben, denen soll es besser gehen. Und ich denke so, als meine Töchter auf die Welt kamen, was für Pläne ich hatte, und habe gesagt, die sollen eigentlich all das, was ich im Leben erlebe, das sollen die toppen. Das soll noch besser werden. Und ich denke, das ist so der natürliche Wunsch von Eltern. Sie sollen es besser haben, es soll besser werden. Dieser Mann hat also viel geschafft. In seinem Betrieb waren beide Söhne fest verankert, fest verwurzelt. Und man sah, dieses ganze Unternehmen, dieses Familienunternehmen, das ging alles so Richtung Zukunft. Gute Zukunft, geplante Zukunft, gewollte Zukunft. Alles ging so in diesem Bereich. Ja, wir werden etwas für die Gesellschaft hinterlassen. Und meine Söhne, die sollen mal nicht so schuften wie ich, die sollen es gut haben. Jetzt waren die Söhne herangewachsen, jeder hatte seine Position in dieser Firma, jeder hatte seine Aufgabe. Und dann glaube ich, das Schlimmste, was so einem Vater, der Pläne gemacht hat, passieren kann, dass eines Tages eines dieser Kinder kommt und sagt, Papa, ich habe keinen Bock mehr auf deine Firma. Ich habe auch keinen Bock darauf zu warten, bis du mal stirbst. Und ich vom Amtsgericht Bescheid bekomme, dass ich Erbe bin und mein Erbe mir ausgezahlt werden kann. Papa, wenn du stirbst, bin ich auch schon alt. Und eigentlich bin ich jetzt jung und die Kohle, Papa, die will ich jetzt. Papa, du hast ja noch einen Sohn, mach die ganze Geschichte mit ihm, zahl mir mein Erbteil aus, zahl mir mein Erbe aus. Da habe ich so gedacht, als ich das las, Mann, wie würde sich jeder normale irdische Vater verhalten? Wie würde er sich verhalten, wenn der Sohn kommt und sagt, Papa, und ich dachte an unsere Gesellschaft heute, in der wir leben. Da kommt der Sohn und sagt, Papa, ich will jetzt schon mein Erbe ausbezahlt bekommen. Das könnte vielleicht bedeuten, dass die Firma pleite geht. Das könnte bedeuten, Papa hat Schwierigkeiten, die ganze Familie hat Schwierigkeiten. Und wir würden vielleicht, und selbst wenn wir nicht diese Schwierigkeiten hätten, selbst wenn das Unternehmen nicht auf der Kippe stände aufgrund dieser Situation, wir würden versuchen zu überzeugen, das geht nicht. Junge, du läufst in dein Elend. Junge, das gibt eine Katastrophe. Junge, ich hab's nur gut gemeint. Junge, ich hab nur gut geplant. Junge, 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 Junge. Aber das Interessante bei diesem Vater las ich, der debattierte nicht, der diskutierte nicht, der machte dem Jungen kein schlechtes Gewissen. Vielleicht war er so gescheit, wie wir es manches Mal nicht sind. Vielleicht war er so gescheit, er sagt, was nützt die ganze Diskussion? Schlussendlich wird er hier unglücklich leben mit mir oder er wird seinen Weg trotzdem gehen und wir haben Stress und wir gehen vielleicht am Schluss sogar noch verfeindet auseinander. Oder was höre ich dann manches Mal? Das sage ich dir gleich. Wenn du mein Haus verlässt, und das kennen wir aus Seelsorge und anderen Gesprächen, wo Menschen kommen und sagen, ich darf das Haus meiner Eltern nicht mehr betreten. Und der Vater sagt, Junge, wenn du jetzt die Knete willst, dann sage ich dir schon jetzt, dann brauchst du dieses Haus nicht mehr betreten. Dann musst du nicht mehr denken, dass du irgendwie hier noch was zu, irgendwie noch einen Unterschlupf hast. Nein, dieser Vater tat es nicht. Aber in der Gesellschaft ist es soweit. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Abend hier geht. Ich weiß nicht, wie dir das Leben mitgespielt hat. Du, der du im Internet bist, ich weiß nicht, wie das Leben dir mitgespielt hat. Vielleicht bist du so einer, der sagte, und ich will jetzt gar nicht die Motive und die Haltungen untersuchen, vielleicht warst du tatsächlich ein ganz bockiger oder böser oder eine bockige. Es gibt ja auch Frauen, die bockig sind. Ja, wirklich. Die meisten glauben das nicht, das gibt es Tatsache, ja. Also, wie auch immer, ob du nun ein Bockiger oder ein Bockige warst oder was auch immer gewesen ist, aber du hast diese Situation, du sagst, zu meinem Elternhaus, die Verbindung, die Beziehung dahin, das ist unterbrochen, das ist nicht nur unterbrochen, es ist abgebrochen. Und es ist sogar eine Mauer dazwischen geschoben. Wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Und irgendwann hast du vielleicht eingesehen und hast gesagt, Mann, war Mist, was ich damals gemacht habe. Aber von der anderen Seite, die Tür ist dir verschlossen. Es gibt kein Zurück. Und dann kommen Menschen, dann hören sie die Predigt des Evangeliums, sie hören die Predigt vom Reich Gottes. Und wir laden sie ein und wir sagen, komm zu Gott, dem Vater. Gott, der Vater ist ein gütiger Vater und in dir geht hoch, gütiger Vater. Ich denke an meinen Vater. Wenn Gott so ein Vater ist wie mein Vater, dann lass mich mit deinem Vater in Ruhe. Und die Jalousie sind unten. Geh mir weg mit Vater. Und ich erlebe das. Auf den Straßen, wenn ich mit Menschen gesprochen habe und spreche, zwischendurch, es ist nicht die Häufigkeit, aber doch oft, dass ich sage, du, Jesus ist uns gekommen, ist gekommen, um uns den Weg zu Gott, dem Vater, zu ebnen. Die Tür zu Gott. Und ich habe es im Ohr, dann sagen Menschen zu mir und sagen, weißt du was, Herbert, zu deinem Jesus würde ich kommen. Aber wenn es bedeutet, dass ich dann auch zu diesem Vater müsste, dann kann mir dein Jesus gestohlen werden. Deinen Jesus würde ich wollen, aber mit Vater habe ich abgeschlossen. Mit dem Vater habe ich überhaupt nichts zu tun. Lass mich mit deinem Vater in Ruhe. Aber wenn du mir sagst, mit Jesus ist schon in Ordnung, mit dem kann ich leben, dann will ich mir die ganze Sache anschauen. Aber bitte komme nicht mit Vater. Verletzungen, zerstörte Beziehungen, Dinge, die geschehen sind. Und ich möchte auch an die appellieren, die Väter und Mütter sind. Ob nun hier oder im Internet, wo immer du bist, bitte schlage nie die Tür zu. Schlag nie die Tür zu und sag, dann bist du für mich für immer gestorben. Dann ist es aus. Das ist, die Bibel nennt so Aussprüche Fluch, die wir sprechen. Und das setzt sich fest und wir setzen dadurch etwas in das Leben von Menschen, dass Türen verschlossen sind. Dass Türen nicht mehr geöffnet sind, wenn jemand zurück möchte. Dieser Vater, von dem ich las, dieser Vater war ein ganz anderer. Ich habe nur gedacht, Mann, wie spontan, wie, zumindest wird uns nichts darüber berichtet. Dieser Vater sagt, okay, zahlt dem Jungen sein Erbe aus. Und er kriegt die ganze Kohle. Sein ganzes, komplettes Erbe. Kannst du dir vorstellen, das erste Mal nicht mit Papa reden, du Papa, du, ich bräuchte mal einen Huni. Oder hast du mal einen Fuvi? Habe ich mit vier Freunden Döner essen, mit einem Zwanni tut es auch. Papa, ich muss nicht mehr fragen. Wie hat Karel Gott gesungen? Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld. Davon habe ich schon als kleiner Mann geträumt. Ja? Als kleines Kind, du weißt es noch besser. Da habe ich geträumt. Willst du singen jetzt? Nein, okay. Gut. Da habe ich von geträumt. Einmal um die ganze Welt. Richtig Kohle. Ja? Natürlich könnte man Hans Albers dazu einschwingen lassen. Das letzte Hemd hat leider keine Taschen. Man lebt nur einmal. Jesus, weil ich nur einmal auf der Welt lebe, will ich ordentlich Kohle haben. Manche Leute gehen in Kriminalität. Hier war es so, der Vater zahlt aus. Und dann ist der Junge los. Und dann habe ich gelesen, dass dieser Junge total viele Freunde hatte. Auf einmal, bisher war er in der Firma, er war eingespannt, Papa da, Familie da, die Angestellten da. Hey, das war schon cool. Aber jetzt, ich habe mal Kohle. Und alle Leute sagen, Mensch, so ein Freund wie dich, habe ich immer schon gesagt, glaub mir, wenn du einen Sechser im Lotto hättest, du wirst mehr Freunde kriegen, als du jemals annoncieren kannst vielleicht. Also, oh, ich wollte schon immer so einen reichen Freund haben. Wenn du dann keine Kohle mehr hast, dann weißt du warum. Und die Bibel sagt, er zog um die Welt. Er zog um die Welt und er reiste um die Welt und er feierte eine Party nach der anderen. Ja? Denn das ist doch, was wir wollen. Wir wollen Fun haben, wir wollen Spaß haben, wir wollen Party feiern. Wellness ist ja heute in gesagt. Doch, Wellness, man denkt schon fast, das wäre eine Religion. Die Leute, dieser junge Mann ist unterwegs. Und dann habe ich gelesen von ihm. Er konnte endlich, was er schon immer wollte, die Puppen tanzen lassen. Das heißt nicht, er ging ins Kasperletheater. Oder er hat im Kinderkino irgendwo eine Puppengeschichte angeschaut. Nein, endlich kann ich, lass es mich mal so sagen, ich kann endlich mal Weiber haben, wie ich es immer schon wollte. Und die springen. Die machen alles, was ich will. Und dann lesen wir die Geschichte dieses jungen Mannes. Die Taschen wurden dünner. Und eines Tages stand er da, mittellos. Alles aufgezehrt. Ich las von einem Mann, der hatte ein paar Millionen im Lotto gewonnen. Ich war es nicht. Ich würde dafür Gemeinden bauen. Mission unterstützen. Aber der hat ein paar Millionen gewonnen. Und dieser Mann hat es innerhalb weniger Monate alles auf den Kopf gehauen. Alles. Die Bibel zeigt uns nämlich, dass ein Mensch das, was er empfängt, innerhalb kurzer Zeit immer alles auf das Niveau seines Herzens runterbringt. Wenn du in deinem Herzen verschwenderisch, prasserisch bist, man kann dir eine Million geben, nach einem halben Jahr bist du wieder arm. Man bringt das immer wieder auf das Niveau seines Herzens. Aber das wäre ein anderes Thema. Dieser junge Mann war mittellos. Auf einmal hat er gar nichts mehr. Und es heißt, er hatte alles mit seinen Freunden durchgebracht. Gesoffen, was das Zeug hielt. Gefeiert, was das Zeug hielt. Frauen, was so viel wie noch nie. Es zeigt sogar, die Geschichte sagt, dass er sogar eine Vorliebe hatte, zu Frauen, die in Prostitution sind, zu gehen und dort sich die Frauen zu kaufen. Und so weiter. Und jetzt war er mittellos. Wie sagte mir jemand vor kurzem, Herbert, ich habe so eine gute Erziehung genossen. Und ich bin ein gebildeter Mensch. Ich komme aus gutem Haus. Meine Eltern haben mir alles mitgegeben. Meine Eltern haben mir alles mitgegeben, was ich brauche, um im Leben gut durchzukommen, gut zu stehen. Meine Eltern haben alles für mich getan. Aber eines Tages habe ich gesagt, weißt du, mit diesen spießigen Eltern will ich nichts zu tun haben. Ich habe die Schnauze voll. Und ich habe gesagt, von meinen Eltern wende ich mich ab. Und er sagt, ich habe mich abgewandt. Und er sagt, irgendwie, um die Sache jetzt kurz zu machen, er ist in Drogen gelandet. In großen Schwierigkeiten gelandet. Und schließlich das ganze Leben den Bach runter. Und heute kaputt. Am Ende. Dieser junge Mann auch, er hat alles ausgegeben.
Und er hatte ein gutes Elternhaus. All diese Dinge. Aber auf einmal war er arm. Er hatte nicht mal zu essen. Wenn du seine Geschichte liest, dann stellst du fest, dass er anfing zu betteln. Kennst du das, wenn du in der Stadt unterwegs bist oder am Bahnhof hier unterwegs bist? Da sitzt jemand mit einem Schälchen, mit dem Hut. Oder wir sehen Menschen, die dort auf der Straße knien, auf einem Karton. Und sagen, bitte, 1 Euro oder 10 Euro, ich muss nach Hause zu meiner Familie. Dieser junge Mann, er bettelte. Und dann heißt es, seine Bettelei war nicht mal von Erfolg gekrönt. Es reichte nicht, um ihn am Leben zu erhalten. Er verwahrloste immer mehr. Und dann heißt es schließlich, auf seiner Tour, seiner Betteltour, dann fand er einen Bauern, einen Schweinezüchter. Und er ging zu diesem Schweinezüchter und sagt, Mann, hast du einen Job für mich? Der Schweinezüchter sagt, nein. In der Geschichte heißt es, immer wieder ging er hin, bitte, lass mich doch bitte wenigstens mich um deine Säue kümmern. Ich will mich um deine stinkigen Schweine kümmern. Hauptsache, du gibst mir jeden Tag einen Mittag. Der Bauer sagt, nee. Aber eines Tages sagt der Bauer, in Ordnung. Du darfst bei meiner Schweinezucht helfen, du darfst, war ein Freiland, ein Freilandunternehmen, die Schweine waren draußen, du achtest darauf, dass sie zusammenbleiben, dass sie gehütet werden. Aber dann sagt dieser Schweinezüchter eins, und das sage ich dir gleich, Junge, von dem Futter meiner Schweine kriegst du nichts. Ich habe für dich was extra beiseite, das ist dein Essen. Aber das, was meine Schweine kriegen, das ist gehaltsvoller, das ist vitaminreicher, das ist für die Zucht gedacht. Und untersteh dich, sollte ich dich eines Tages erwischen, dass du von dem Futter der Schweine frisst. Du hast dein eigenes Essen, das Futter der Schweine kriegst du nicht. Und so lebte er. Die Geschichte sagt nicht, wie lange er so lebte. Aber im Grunde genommen lebte er schlimmer als ein Schwein. Wenn man sagt, Mensch, wie geht's dir? Wie eine arme Sau. Der war schlimmer dran als eine arme Sau. Schlimmer dran. Aber er hatte wenigstens am Tag irgendwie etwas doch im Magen. Auch wenn es nicht das Schweinefutter war, aber er hatte irgendwie was im Magen. Weißt du, wenn du mal richtig Hunger hast, und ich habe Menschen kennengelernt, die Hunger haben, und wenn immer sie hinkommen und betteln wollen, und wo man sagt, hau ab, geh weg. Und ich freue mich immer, wenn es Restaurantbesitzer gibt, die ein Herz haben für Leute, die so mittellos sind. Und wir wollen gar nicht nach der Ursache jetzt erstmal suchen und auch schauen, heute überhaupt nicht anschauen, warum sind sie in dieses Dilemma oder in diesen Zustand geraten. Aber ich freue mich über Restaurantbesitzer, die hergehen und sagen, ich gebe ihnen was zu essen. Sie können sich eine warme Mahlzeit bei mir abholen. Das Glück hatte er nicht. Er hatte dieses Glück nicht. Die Geschichte sagt uns nicht, wie lange er so lebte. Aber eines Tages hat er einen Entschluss gefasst. Ich vermute, dass er jedes Mal, wenn er die Schweine am Trog sah, wie sie ihr Fressen fraßen und dann... Und er sah, wie die sich bedienen und keiner verjagt sie. Du hättest ihn mal am Trog erwischen müssen. Da wäre der Chef gekommen und da hätte es was auf den Pelz gegeben. Und er hat das bestimmt angeguckt. Aber eines Tages fasst er einen Entschluss. Und er sagt, es reicht. Ich werde nach Hause gehen zu meinem Vater. Ich werde zu meinem Papa gehen. Und wenn ich mir überlege, mein Papa hat ein gut laufendes Unternehmen. Und dieser mein Papa hat viele, viele Angestellte. Viele Angestellte. Ich will hingehen und ich will meinem Papa sagen, es tut mir leid, dass ich damals einfach abgehauen bin. Dass ich einfach alles hingeworfen habe. dass ich dich im Stich gelassen habe. Es war verkehrt, wie ich mich damals verhalten habe. Und dann sagte er, und ich werde zu meinem Papa sagen, Papa, ich erhebe nicht mehr den Anspruch, dein Sohn zu sein. Ich werde diesen Anspruch nicht erheben, denn ich bin ja ausgezahlt. Mein Erbe habe ich verprasst. Meine Zukunft, die habe ich inzwischen zugrunde gerichtet. Ich habe meine Zukunft aufgefressen, verhurt und versoffen. Papa, ich will nur eins sagen. Würdest du mich bitte einstellen als einen deiner Arbeiter in deinem Betrieb? Das will ich tun. Und dann zeigt die Geschichte, dann stand er auf und hat gesagt, es reicht mir. Ich habe die Schnauze voll von meinem bisherigen Leben. Das Leben, was ich bisher gelebt habe, ist doch kein Leben. Und jetzt Leute, die hier seid oder die ihr im Internet zuhört. Leute, schau doch mal an. Hat es dich glücklich gemacht, dir ständig die Hucke voll zu saufen? Hat dich das glücklich gemacht? Ja, ich weiß, als ich noch Jesus Christus nicht kannte. Und wir haben das Wochenende durchgesoffen, was das Zeug hielt. Ich weiß, wie das Zeug alles schmeckt. Wir haben am Wochenende gesoffen und am Montagmorgen hat uns der Schädel gebrummt bis zum geht nicht mehr und wir kamen noch wie die, als die einen Sechser im Lotto hörten, boah, was brummt mir mein Schädel? Stolz, dass mir mein Schädel brummt. Stolz, dass am Wochenende ein paar Gehirnzellen versoffen und wurden und abgestorben sind. Hey Mann, am Wochenende. Eigentlich hätte man sagen müssen, hey Mann, am Wochenende bin ich gerade ein bisschen blöder geworden. Aber so stolz. Hey, guck dir an, deine ganzen Frauenbeziehungen. Guck dir an, die vielen Männerbeziehungen, Frauen, das ist ja auf beiden Seiten. Man sagt immer, ein Mann, wenn er zu einer Frau geht, aber wenn er zu einer Frau geht, ist ja auch eine Frau im Spiel. Die ganzen One-Night-Stands. Hey, hat dich das glücklich gemacht? Bist du jetzt erfüllt? Bist du jetzt total super gesegnet? Und sagst, wow, ich habe so viele Weiber gehabt. Hey, sei doch mal ehrlich, schau es dir an. Es hat dir doch eigentlich nur Kummer gebracht. Es hat dir Schmerz gebracht. Es hat Intrigen gebracht. Es hat dir Rausreden gebracht. Es hat Verstecken gebracht. Und für viele hat es Krankheit gebracht. Für viele hat es körperlichen Ruin gebracht. Weil in der Bibel steht geschrieben, ein Mensch, der sexuell daneben lebt, ruiniert seinen eigenen Körper. Und du erfährst, schau deinen Körper an. Schau doch mal Fotos an, als du noch nicht so gelebt hast. Und ich sage auch du im Internet, geh in dein Album rein. Hol dir Fotos raus, schau dir an, wie du da ausgesehen hast vor ein paar Jahren und schau dir mal an, wie jetzt dein Leben, was das Leben aus dir gemacht hat, wie es dich ruiniert hat. Schau mal an, wie du jetzt ausschaust. Betrachte es mal. Und dann sag mir, hat dieses katastrophale Leben, dieses Partyleben, hat es dich schöner gemacht, hat es dich glücklicher gemacht, hat es dein Leben erfüllt? Wenn du ehrlich bist und dein Bild anschaust, dann wirst du sagen, es hat mir Falten und Kummer gebracht in mein Gesicht. Und Leid und Schmerz in mein Herz. Ich wünsche dir, dass du wie dieser junge Mann sagst, von dem ich gelesen habe, ich will nach Hause gehen. Ich will mal sagen, stopp mit meinem Leben. Es kann doch gar nicht so weitergehen. Ich will nach Hause gehen. Und ich will sagen, ja, es war verkehrt, wie ich gelebt habe. Ja, ich habe überhaupt keinen Anspruch, zu Gott zu kommen. Und wenn ich daran denke, wie hart manches Mal Menschen sind, sie boxieren sich ins Unglück, sie reißen sich runter. Und dann stellt man sich hin vor Gott und sagt, Gott, wie konntest du das zulassen? Gott sagt, als du anfängst, so gottlos zu leben, da habe ich gesagt, stopp, hör auf zu sündigen, es ruiniert dich. Ich erlaube dir nicht so zu leben. Ich erlaube dir nicht zu huren. Ich erlaube dir nicht zu saufen. Ich erlaube dir nicht, einen Weg zu gehen, der dein Leben zerstört. Aber du hast gesagt, also lass mich mal in Ruhe mit Gott. Und jetzt auf einmal, wo das Leben im Keller ist, wo war denn Gott? Wieso lässt er das zu? Natürlich muss er es zulassen, weil du dich dafür entschieden hast. Hallo? Oder? Hat er dich da reingeschubst? Hat er dich an die Kette geführt und sagt so, du bist jetzt ein Säufer und Ehebrecher, ein Hurenbock? Nee, hat er nicht gemacht. Das haben wir immer selbst gemacht. Sowas machen wir selbst. Aber wenn wir merken, wenn wir im Dreck sind und wenn wir unten in der Predulie hängen, und bitte versteh es nicht falsch, der im Internet oder der du hier bist, versteh es nicht falsch, ich komme nicht, um dich anzuklagen, sondern ich möchte und hoffe, dass es mir gelingt, dass ich dich auf die Schiene dieses jungen Mannes bringe, dass du sagst, ich will einmal im Leben so vernünftig werden wie dieser Junge. Und ich will sagen, mit meinem Leben kannst du nicht weitergehen. Ich glaube, ich muss die Richtung ändern. Ich muss einen neuen Weg einschlagen. Und wenn du diesen neuen Weg einschlägst, dann glaube mir, dann fängt an, Hoffnung in dein Leben zu kommen. Dann fängt an, Hoffnung in dein Leben zu kommen. Und dieser junge Mann, er geht. Er verlässt die Schweine. Er verlässt diesen Bauern. Er geht, sagt, ich will nur eins, nach Hause. Was war zu Hause passiert? Die vielen Jahre, die er weg war. Und da kann ich mitfühlen, da ich ja selber Kinder habe. Ich kann das voll mitfühlen. Und in meinem Herzen ist egal, ganz egal, was meine Kinder im Leben tun mögen. Eins ist sicher, sie werden niemals, niemals eine verschlossene Tür finden. Niemals. Nie. Da kann der Himmel eher einstürzen. Aber meine Kinder, sie werden niemals, meine Familie wird niemals eine verschlossene Tür finden. Niemals. Dieser Vater, wenn wir ihn anschauen, von dem ich da gelesen habe, dieser Vater, der ist jeden Tag, war natürlich ein großes Anwesen. Es war wahrscheinlich so eine Allee, die von dem Grundstück wegging und irgendwo aus dem eingezäunten Bereich hinaus, dann in die weite Welt hinaus, ein Tor. Aber jeden Tag stand er da und immer wieder schaute, kommt er vielleicht doch zurück? Kommt er vielleicht doch? Es ist lange Zeit vergangen, viele Jahre. In der Zwischenzeit ging es dem ganzen Land schlecht. Eine Hungersnot war eingetreten. Das war noch eines der großen Dilemma dieses jungen Mannes. Dass Leute alle selber knapp bei Kasse und knapp bei Essen waren. Zu seinem ganzen Pleite kam noch hinzu, allen anderen ging es auch nicht so gut. Aber dieser Vater, er schaute jeden Tag, kommt mein Junge vielleicht doch zurück? Er wartete und ist vielleicht nachts ins Bett gegangen. Wo mag jetzt mein Sohn sein? Und ich habe viele Gespräche geführt mit Eltern und wir haben sie begleitet in ihren Situationen, wo Söhne und Töchter von zu Hause abgehauen sind. Sie haben das Elternhaus verlassen und niemand weiß, wo sie sind. Und viele wissen bis heute nicht, wo ihre Kinder sind. Du musst wissen, in Deutschland verschwinden jedes Jahr ein paar tausend Menschen spurlos. Ich glaube, es sind 5.000 oder 6.000 Menschen, verschwinden jedes Jahr in Deutschland. Und Eltern, die Kummer und Schmerz haben. Ich hatte mal so eine Betroffenengruppe besucht. Und sie haben gesagt, wir wissen nicht, wo unser Kind sind. Manchmal rufen Eltern an und sagen, könnt ihr beten, wir wissen nicht, wo mein Kind ist. In einem Fall haben Eltern ein Bild geschickt. Wir haben dieses Bild genommen, wir haben gebetet, Gott, wir wollen, dass auf irgendeine Weise wir in Kontakt wieder mit diesem Kind kommen. Und wir kamen in Kontakt. Aber wie viele sind da? Wenn ich daran denke, wenn wir in Südspanien unterwegs waren, kurz vor Gibraltar, wenn wir dort in diesen Städten oder Dörfern sind, dann gehst du an so einen Metzgerladen vorbei und da ist eine Tafel. Und auf dieser Tafel, da sind Bilder mit kurzen Zetteln. Bilder steht, der Name des Kindes darunter. Verschwunden am sowieso. Da sind Eltern mit ihren Kindern, mit ihren Söhnen und Töchtern in Urlaub gefahren. Und die Kinder sind dort spurlos verschwunden. Und sie wissen nicht, wo ihre Kinder sind. Sind sie verschleppt worden? Sind sie abgehauen? Und es sind wenn du die Tafeln siehst, und ich spreche nicht davon spanischen Kindern, ich spreche von Kindern deutscher Familien, holländischer Familien, solche Familien, die dort in Urlaub waren. Sie sind in Urlaub gefahren mit ihren Kindern, mit ihrem Kind, und sie kommen zurück und das Kind ist weg. Und ich weiß um Tragödien, wenn Eltern dort im Süden unterwegs waren und Nächte unterwegs waren und ihre Kinder gesucht haben. Wo ist mein Kind? Sie haben Polizeistationen durchkämmt. Sie haben Diskotheken durchkämmt. Der ganze Urlaub war davon bestimmt, von Disco zu laufen, von Kneipe zu Kneipe, von Jugendtreff zu laufen und das Kind zu suchen und es doch schließlich nicht zu finden und nach Hause zu fahren ohne das Kind. Welch ein Schmerz, welch eine Tragik. Vor allem diese Ungewissheit, man weiß nicht, wo ist mein Kind? Dieser Vater hatte seinen Sohn ziehen lassen und er sagte, oh, ich weiß nicht, wie es meinem Jungen geht, ich weiß nur eins, ich liebe meinen Sohn, ich liebe ihn, ich liebe meinen Sohn. Und immer wieder schaut er die Straße und wann wird er kommen? Kommt er überhaupt? Vielleicht hat er manches Gebet zum Himmel emporgeschickt und gesagt, oh Gott, schick mir meinen Sohn zurück. Aber die Jahre vergingen, vielleicht ist er grau geworden. Und ich weiß um diese Tragik in einer Familie, wenn ein Kind verschwindet. Der Erstgeborene in unserer Familie, also das wäre mein ältester Bruder, der erste Sohn meiner Mutter und meines Vaters, der ist, als er etwas über 2 Jahre alt war, ist er spurlos verschwunden. Spurlos. In Südamerika, Paraguay, da wo wir lebten. Meine Eltern sind wie jeden Abend im Paraguay-Fluss schwimmen gegangen. Sie haben meinen Bruder mitgenommen. Mein Vater ist sehr gern geschwommen, tauchte sehr gern. Und er war dort auf einem Schiff. Und er sagt nur zu meiner Mutter, die mit meinem Bruder am Strand fährt, sagt, Lydia, guck mal. Und er taucht von diesem Passagierschiff runter, ziemlich oben vom Deck, taucht runter ins Meer. Meine Mutter guckt und als sie sich umwendet, ist ihr Kind weg. Sie hat es nie wieder gesehen, nie wieder. Seitdem ist er verschwunden. Ich kann mich an meinen Bruder gar nicht erinnern. Ich weiß es nur aus Beschreibung. Ich glaube, ein Bild, kleines, als Kleinkind habe ich irgendwo bei meiner Mutter gesehen. Blond, lockige Haare. Das war das letzte Mal. Wir wissen nicht. Hat ihn jemand gestohlen? Hat die Strömung des Paraguay-Flusses ihn mitgezogen? Haben die Piranhas ihn aufgefressen? Wir wissen es nicht. Oder hat der, dem das Schiff daneben gehörte, hat er ihn in diesem unbedachten Moment schnell über Bord gezogen und an sich geeignet? Denn er hatte in den vergangenen Tagen immer wieder meinen Eltern einen guten Kaufpreis angeboten. Er hat gesagt, ich will euren Sohn kaufen, ich liebe dieses blonde Kind, ich will ihn kaufen. Meine Eltern haben mir gesagt, wir würden es heute sagen, oh Baby, Baby, balla, balla vielleicht. Aber sie, und er war weg. Und dann haben sie natürlich gedacht, okay, wir wollen schauen, ob er vielleicht doch aufs Schiff genommen ist. Und sie haben gesagt, wir würden gerne auf das Schiff kommen. Wir würden gerne schauen, ob er nicht wirklich hier ist. Und er hat gesagt, mein Schiff betritt niemand. Und dort in unserem Ort gab es keine Polizeistation. Die nächste Polizeistation war ein paar Stunden weg. Und bis jemand dort war, zurück war, kannst du vergessen. In der Zwischenzeit ist er mit seinem Schiff abgelegt, hat Anker gelichtet und ist abgefahren. Meine Eltern haben mit Booten und kleinen Schiffen, die ganze Nacht waren sie auf dem Paraguay-Fluss unterwegs, mit Lampen, mit Laternen, mit Gaslampen und sie haben ihn gesucht, aber sie haben ihn nicht gefunden. Man hat ihn nie wieder gefunden, wir wissen nicht, lebt er oder lebt er nicht. Aber es war der Schock des Lebens. Meine Mutter hat einen Schock erlebt, so tief, dass sie innerhalb kurzer Zeit total ergraute. Und immer, wenn irgendwo ein blondes Kind kam, Paraguayer kam und ein blondes Kind, dann hat sie mir gesagt, wo ist das Kind her? Ist das wirklich ihr Kind? Dürfte ich mal die Geburtsurkunde sehen? Sie hat nachts geträumt, dass er unterwegs wäre, dass er bei irgendwelchen Familien ist. Sie schreckte auf. Über Jahre. Da musste der Junge schon 18 Jahre alt gewesen sein. Und sie war immer noch, wo ist mein Junge, sobald jemand kam. Wir hatten bei uns auf unserem Hof auch Arbeiter, Angestellte, die mithalfen in der Ernte oder auch in der Vorbereitung der Ernte. Und manches Mal war ein blondes Kind dabei und so fort. Wo ist das Kind her? Natürlich konnten sie immer zeigen, beweisen, es ist ihr eigenes Kind. Also das ist Schmerz. Da verlieren Eltern ihre Kinder. Und wenn ich daran denke, wie viele Tausende von Kindern spurlos verschwunden sind. Und dann denke ich an diesen Vater hier, dieser Sohn, der freiwillig wegging. Und man weiß nicht, wo er ist. Und die Geschichte zeigt, dass der Vater auf ihn wartete und schaute und schaute und schaute. Wann wird endlich mein Junge kommen? Kommt er überhaupt? Lebt er überhaupt noch? Das war ja nicht das E-Mail-Zeitalter, in dem wir heute leben, wo man sagt, Junge, wenn du lebst, schick mal eine Mail oder melde dich, wie hieß früher die Sendung, Jörg von Thora, bitte melde dich. Nein, nein. Und der Vater wusste nur eins, ich liebe diesen Jungen. Und ich wünsche mir nur eins, dass er nach Hause kommt. Komm nach Hause. Komm nach Hause. Freddie Quinn hat mal so ein Lied gesungen. Die Älteren kennen es vielleicht. Junge, komm bald wieder. Komm bald wieder nach Hause. Ein Junge, der nachts abhaute. Und er sagt, ich habe die Schnauze voll von zu Hause, von Elternhaus. Ich hab keinen Bock mehr auf Familienleben. Ich habe null Bock auf all das. Und als er am ersten Hafen ankommt, so singt Freddy, es natürlich ist sein Lied jetzt. Aber ich dachte, wie war vielleicht eine Tragik in vielen, vielen Häusern, Familien. Und der erste Brief kam, Junge, komm doch nach Haus. Ich vermisse dich so sehr. Ich will nicht ohne dich sein. Komm doch nach Hause. Und dann stelle ich mir Gott den Vater vor. Gott der Vater, der kommt und sagt, ich habe dir Leben gegeben. Ich habe dir Leben gegeben. Und ich habe dir Leben gegeben, damit du mit mir leben kannst. Damit du mit mir, Gott, ein erfülltes Leben leben kannst. Damit du mit mir leben kannst. Und ich will derjenige sein, der dir Stärke und Kraft und Halt gibt. Und du hast viele Versuchungen und viele Anfechtungen in deinem Leben. Vielleicht viele Anklagen und Angriffe in deinem Leben. Aber Gott sagt, ich will dein Beistand sein, ich will dein Beschützer sein. Und wir haben immer wieder gesagt, Gott, nein, danke. Und Gott steht wie dieser Vater jeden Tag. Wann kommst du nach Hause? Und ich rufe auch ins Internet hinein, ich rufe zu euch, die ihr einmal zu Jesus Christus gehört habt, die ihr dieses Vorrecht kennt, zu einer biblischen Gemeinde zu gehören, die ihr etwas kennt von Gemeindefamilie, von Gemeindeschutz. Aber irgendwann hast du Jesus und der Gemeinde den Rücken gekehrt. Irgendwann hast du gesagt, ich will nicht da leben. Und du bist hergegangen, das wunderbare Erbe, all das Schöne, was Jesus in dein Leben gegeben hat. Du hast es rausgeschmissen, du hast es hinter dich geworfen. Und du hast gesagt, ich will nicht mit Jesus leben, ich will gottlos leben. Und ich bitte dich, und ich mache es nicht als eine Anklage, sondern dass du einfach mal dein Leben anschaust und sagst, hat dich dieser Rauswurf Jesu aus deinem Leben, hat er dich glücklich gemacht? Schau doch mal an. Und in deinem Herzen spürst du doch immer wieder, auch vor allem nachts, wenn du dich in deinem Bett wälzt, du spürst diesen Wunsch, ich müsste eigentlich zurück zu Jesus. Ich müsste eigentlich nach Hause, ich müsste mein Leben neu Jesus geben. Und ich rufe dich, der du im Internet bist, oder wenn du hier bist heute Abend, ich sage dir, komm heute Abend zurück nach Hause zu Jesus. Komm wieder zurück in deine Gemeinde. Du sagst, meine Gemeinde ist nicht perfekt und vollkommen. Richtig, du auch nicht. Also habt ihr doch eine gute Basis, gemeinsam zu beginnen und auf dem Weg der Vollkommenheit zu laufen. Aber komm zurück nach Hause und Gott sagt heute Abend, komm zurück in deine Gemeinde. Komm zurück zu Jesus. Komm zurück in eine Beziehung mit mir. Ich warte auf dich. Gott hat so eine Sehnsucht nach uns. Er liebt uns über die Maßen. Er liebt uns über die Maßen. Und seine Liebe hört niemals auf. Niemals auf. Und dieser Vater, er guckte Tag für Tag. Und Gott, der Vater, schaut auch Tag für Tag. Wann kommen meine verlorenen Söhne und Töchter nach Hause? Wann kommen meine verlorenen Söhne und Töchter nach Hause? Dieser Vater sagt, wann kommt der Junge? Wann kommt er? Und es ist wie immer, abends, die Sonne geht unter. Und er schaut, die Straße ist leer. Aber eines Tages, da sieht dieser Vater am Horizont, da ist ein Punkt. Er sagt, könnte das mein Junge sein? Und die Schritte kommen näher. Ja, so lief er, so war er. Das scheint mein Junge zu sein. Ja, er kommt. Und er lief ihm entgegen. Und er sagte, Junge, endlich bist du zu Hause. Und er küsste ihn. Er sagt, schön, dass du da bist. Und der Junge wollte nur eins, er wollte sagen, Papa, ich hab doch gesündigt, Papa, ich bin's nicht wert. Und der Vater sagt, hör auf, Junge, du bist zu Hause, ich hab auf dich gewartet. Papa, ich hab Mist gemacht, Papa, ich hab alles verprasst, Papa, ich hab da ganze Maloche zu Schande gemacht. Ich weiß, Junge, heb den Kopf, du bist zu Hause, ich hab auf dich gewartet. Leute, mein Junge ist nach Hause gekommen, Junge, du bist kein Arbeiter, du wirst nicht mein Arbeiter sein, du bist mein Sohn. Ich gebe dir den Siegelring der Familie. Du bist wieder Sohn. Bringt ihm ein Kleid. Oh, bringt ihm ein Kleid. Guck doch mal an, wie der Junge aussieht. Wie der aussieht, das ist ja furchtbar. Nein, das ist mein Junge. Oh, bringt ihm das Kleid und kleidet ihn. Mein Junge ist wieder da. Oh, Metzger, Kalbschlachten, Grillparty. Mein Junge ist nach Hause gekommen. Und er wurde geschlachtet. Und da kam die Grillparty. Und dann wurde gefeiert. Da war Party im Himmel. Ich wünsche dir heute Abend Party. Wenn du zu Gott kommst, beginnt deine Partyzeit. Dann beginnt deine Feierzeit. Dann beginnt wieder das neue Leben. Und dann ist es Schluss mit einem Lumpendasein. Amen. Da kriegt man sogar wieder Rasierklingen und kann sich rasieren und so weiter und so. Es ist ja so. Aber man kann sich am Bart wachsen. Man will ja vielleicht Prophet werden oder irgend so was Ähnliches. Naja. Das ist es, was Gott macht. So wie der Reinhard hier nach Hause gekommen ist. Und wenn du nach Hause kommst, der Vater wird dich in seine Arme schließen. Er sagt, ich habe so lange auf dich gewartet, aber Papa, ich bin so dreckig, Herr, ich bin so schmutzig, Herr, ich bin so dreckig. Der Herr sagt, das Blut meines Sohnes Jesu Christi reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Ich wasche dich sauber. Ja, du bist schmutzig, ja, du bist dreckig. Oh, ich habe mir so viel Übles zugefügt. Oh, meine Seele ist zerschunden und kaputt. Und der Vater sagt, auch dafür bin ich zuständig. Ich werde deine Seele wieder heilen. Deine Gefühle kommen wieder in Ordnung. Dein Denken kommt wieder in Ordnung. Dein Wille kommt wieder in Ordnung. Deine Hormone kommen wieder in Ordnung. Was immer in Ordnung kommen muss, es kommt in Ordnung. Halleluja. Das ist es. Gott sagt, komm nach Hause. Und ich rufe im Internet. Und hier, wenn du hier heute bist und sagst, ich habe nicht diese Beziehung zu Jesus, ich habe nicht diese Beziehung zu Gott, dann komm wie dieser Mann hier nach Hause und dann empfange Vergebung. Gott wird dir keine Vorhaltungen machen, er wird dir keine Moralpredigt halten, er wird sagen, hab so lange gewartet, schön, dass du endlich da bist, ich mache dich sauber, oh Papa, ich stinke, ich weiß, sagt er, ich gebe dir ein gutes Parfüm und er stellt dich wieder her. Das ist unser Vater. Und ich lade dich ein, komm nach Hause, du im Internet, Da ist jemand im Internet. Du sagst, ich habe schon ein paar Mal mein Leben mit Jesus begonnen. Genau. Und du sagst, ich habe es mir immer wieder verbockt. Und in deinen Gedanken geht jetzt gerade ab, du sagst, ich habe keine Chance verdient. Ich habe es einfach alles vermasselt. Und dann erinnerst du dich, dass man dir wiederholt Chancen gegeben hat. Und das verwandelt sich jetzt bei dir in Anklage. Du sagst, ich werde nicht nochmal hingehen, dass man mir nochmal hilft. Glaube, folge nicht diesen Lügen, folge nicht diesen falschen Stimmen, diesen falschen Fährten. Wo immer du bist in diesem Land oder auf dieser Welt, komm heute zurück. Man wird dich nicht verklagen und man wird dich nicht anklagen. Und solltest du tatsächlich erleben, dass du irgendwo verklagt und verurteilt wirst und man dir die Tür schließt, dann schick mir ein E-Mail und ich werde für dich einen Ort, einen Platz finden, an dem du Familie findest, zu Hause findest und wo du sagst, ja, hier bin ich angenommen und hier kann ich mit Gott leben. Hier kann ich mit Gott leben. Es gibt einen Ort für dich, wo immer du bist. Du solltest niemals aufgeben. Und der Herr sagt, ich vergebe dir. Ich reinige dich von aller Ungerechtigkeit und ich mache dein Leben neu. Ich mache dein Leben neu. Und ich lade euch ein. Danke, Reinhard. Jetzt sieht der Junge doch schon ein bisschen schmucker wieder aus. Wie der Herr sagt, wenn unsere Sünde blutrot ist, wenn unsere Sünde blutrot ist, schneeweiß soll sie werden. Schneeweiß sollst du werden. Schneeweiß. Sauber sollst du werden. Es gibt so ein altes Lied, das möchte ich euch mal vorlesen. Und danach lasse ich es einfach mal so abspielen. Es wird gesungen dann nachher und wenn dieses Lied gesungen wird und du sagst, ich möchte nach Hause kommen, dann kannst du dort im Internet an deinem Platz aufstehen oder dich hinknien an deinem Computer und du kannst sagen, Herr, ich komme nach Hause. Ich komme heute nach Hause. Wie kommen wir nach Hause? Die Bibel sagt, Johannes 1,12, so viel ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Christ wirst du nicht durch irgendeine Religionsgesellschaft, auch nicht hier durch die Citykirche. Du kannst jeden Sonntag in die Citykirche kommen, aber wenn du keinen Jesus hast, bist du genauso verloren wie jeder andere verlorene Mensch auch. So viel ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Exousia, Macht, die Vollmacht, die Autorität, Kinder Gottes zu sein. Und Johannes, 1. Johannes 5, Vers 12 sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und Johannes sagt, im zweiten Kapitel seines ersten Briefes, schaut mal, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt. Wir dürfen uns jetzt Kinder Gottes nennen. Wenn du nach Hause zu deinem Vater kommst, sag Gott, ich will nach Hause, ich komme zu dir und ich will dich, ich will mit dir leben, dann sagt Gott, sei willkommen, du bist mein geliebtes Kind. Und wenn immer dich jemand fragt, wer bist du denn überhaupt, dann kannst du sagen, ein Kind Gottes. Ich gebe dir das Recht, du darfst dich Kind Gottes nennen. Welch eine Liebe, sagt Johannes, hat uns Gott gegeben, geschenkt. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Wir dürfen es. Gott sagt, du darfst keine Überheblichkeit, nichts dergleichen. Wir nehmen Jesus auf. Und Römerbrief sagt, wir bekennen mit unserem Mund, dass Jesus der Herr ist. Und so werden wir gerettet. Und wir glauben in unserem Herzen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dadurch werden wir gerechtfertigt. Das heißt, wenn wir Jesus aufnehmen und ihm glauben, dass er auferstanden ist, in unser Leben jetzt gekommen ist, ist alle Schuld und Sünde unserer Vergangenheit beseitigt, ausgetilgt, ausgelöscht. Und du stehst vor Gott da, als hättest du niemals gesündigt. Das nennt die Bibel gerechtfertigt. Rechtfertigung aus Gott. Ist das nicht herrlich? Du musst keine Kredite bei Gott abzahlen. Alles gratis. Jesus hat nämlich schon bezahlt. Jesus hat bezahlt. Es gibt ein altes Lied, das ist geschrieben von Eleonore, Fürstin von Reuß.
Sie lebte 1835 bis 1903. Und sie schreibt in diesem Lied in Vers 1, also hat fünf Verse: Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und sie ist groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen. Sie suchen, ob es spät ist oder früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen. Ihr ganzes Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, in Ehre und Glück. Und schlussendlich kommen sie belastet mit Sünden und total unbefriedigt zurück. Und dann sagt sie, es ist ein Ruf vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillt der Schmerz. Und im letzten Vers sagt sie, es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah, in des Gottes Lammeswunden am Kreuz auf Golgatha. Du kannst heute Frieden empfangen, nach Hause kommen, zur Ruhe kommen, Vergebung empfangen. Du kannst zur Gemeinde kommen und das herrliche Vorrecht von Familie erleben. Und viele, ein Großteil der Menschen unserer Gesellschaft, haben niemals richtig Familie erlebt. Gott nennt sich der Vater seiner Kinder. Er ist der Vater einer Gemeinde. Und er nennt seine Kinder, seine Gemeinde, nennt er unter anderem auch seine Familie. Und Gott will, dass du zu Hause kommst. Willkommen bist du in der Familie Gottes. Während das Lied jetzt dann in einer halben Minute abgespielt wird, gesungen wird, lade ich dich ein. Vielleicht bist du rückfällig geworden. Vielleicht hast du noch niemals dein Leben Jesus gegeben. Aber ich lade dich ein, einfach hier nach vorne zu kommen und zu bekunden, ja, ich will heute nach Hause kommen und ich will ankommen. Und ich will zu Hause sein. Ich will Vergebung empfangen. Ich will wieder Familienrecht erfahren. Ich will wieder den Siegelring an meine Finger haben. Jemand sagte mir die Tage, Herbert, ich bin so tief abgerutscht. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Da musste ich sagen, da musste ich dir leider sagen, dass du nicht recht hast. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ja, aber es steht doch geschrieben, wenn man abgefallen ist, kann man nicht zurückkommen. Dann sage ich, es steht aber auch geschrieben, alle Dinge sind möglich bei Gott. Und ich glaube, alle Dinge sind möglich bei Gott. Für dich sind heute alle Dinge möglich. Amen. Micha, du kannst es dann abspielen. Und wenn das Lied fertig gehört hast, die Lobpreise kommen danach, dann auf die Bühne, wartet noch, bis das Lied fertig ist, und dann kannst du einfach auch hier nach vorne kommen und wir werden einfach mit dir auch da sein und für dich beten. Übrigens, diese Geschichte, die steht geschrieben in Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 24. Lukas 15, 11 bis 24. Halleluja. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass man nach Hause kommen kann. Und dass es kein zu spät gibt, kein unmöglich gibt. Und ich segne jeden heute Abend. Ihr Lobpreis, ihr könnt hochgehen. Danke dir, Herr, dass du hier bist, um wiederherzustellen. Leben wieder heil zu machen. Die Seele wieder zur Ruhe zu bringen. Alle Sünden und alles abzuwaschen in dem Blute von Jesus. Ich bin so froh, Herr, dass du da bist. Danke, Herr, dass du niemals vor uns fliehst und niemals abhaust, sondern du gehst immer auf uns zu. Danke, Herr. Ich preise dich, Herr. Gib dir alle Ehre. Ich lade dich ein, wenn du also so auch vielleicht eine erneute Hingabe zu Jesus machen möchtest, dann kannst du einfach nach vorne kommen. Aber die, die auch das erste Mal sagen, ich habe noch niemals so bewusst Jesus in mein Leben aufgenommen, noch niemals gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr. Ich würde das gern tun. Dann kannst du gerne hier zu mir kommen und ich werde dir das in der Bibel gerade zeigen, während die anderen singen. Ich werde es dir zeigen und dann werden wir zusammen beten und dann wird heute Abend Jesus Christus in dein Leben kommen und er wird dein Leben neu machen und er wird dein Leben wieder heil machen. Vielleicht das erste Mal im Leben heil machen. So sei also mutig und komm einfach. Und ich kann dich nur ermutigen, ich denke daran, als ich zum Glauben kam, ich habe mich an einer Gefängniszelle bekehrt. Und aber später, ich habe dann viele Leute, ich bin ja jeden Tag auf der Straße gewesen, habe Menschen zu Jesus gerufen. Meine Bude war jeden Abend voller junger Leute. Meistens, also jeden Samstagabend voller junger Leute. Und wir haben die ganze Nacht Bibel gelesen, Bibel diskutiert und angeschaut. Es waren so viele Fragen. Und am Morgen sind wir dann alle, die ganze Truppe, verqualmt und verräuchert, vernebelt, sind wir dann in den Gottesdienst gegangen. Das war bei uns, das war so ein bisschen so konservativ, Gemeinde. Und so, als wir hinkamen und unser Pastor, der hatte damals auch eingeladen, sagte, komm zu Jesus. Ja, natürlich in dieser Atmosphäre, sie sagen, was wird denn aus mir, alle gucken. Und ich immer in die Reihe gefragt, und möchte jemand heute zu Jesus kommen? Schließlich, wir hatten ja die ganze Nacht irgendwie diskutiert. Die Reihe angeguckt, waren immer, ja. Dann sag ich, komm, ich bin jedes Mal mitgegangen nach vorne. Und dann haben sie ihr Leben Jesus gegeben. Und am nächsten Sonntag dasselbe Spiel. Jemand da, ist wieder nach vorne. Naja, die Geschwister der Gemeinde sagten, mit dem Herbert ist das schon schlimm, der bekehrt sich jede Woche neu. Ja, aber so war das nun mal. Ich lade dich ein, du kannst zu mir kommen, wir reden zusammen, wir beten zusammen, meine Mitarbeiter sind da und du wirst sehen, Jesus kommt in das Leben. Als ich Jesus in mein Leben aufnahm, da kam kein Blitz vom Himmel wie bei Paulus. Da hat auch nicht wie bei dem Kerkermeister das ganze Gefängnis gebebt, das hätten wir uns vielleicht manchmal gewünscht. Aber da hat nichts gebebt, aber als ich Jesus aufnahm, ich sagte damals, nun komm in mein Leben, sei du mein Herr. Nur wie ich es las. Und auf einmal hatte ich das erste Mal in meinem Leben Frieden im Innern. Ich konnte es nicht beschreiben. Es war in meiner Gefängniszelle, als ob meine Gefängniszelle auf einmal eine Friedenszelle war. Nur Frieden. Es war so toll. Und ich wusste, Gott ist jetzt da. Jetzt ist Jesus da. Wenn du ihn heute so aufnimmst, und ich fing dann an, dass im Hof, wenn wir mit den anderen Gefangenen gingen, ich habe ihnen davon berichtet, was ich in meiner Zelle erlebt habe. Nachts haben wir dann im Bello über die Kloleitungen telefoniert uns unterhalten. Heute Abend brauchst du nicht im Bello stochern, nicht im Klo stochern, um irgendwie eine Leitung zu finden. Du kannst ganz einfach zu mir kommen und ich helfe dir, wir beten zusammen. Thank you.